nachts überhaupt auf diesem Gletscher unterwegs zu sein, ist auch wirklich ein ganz einmaliges Erlebnis. Da gibt es fast keine Lichtverschmutzung und man ist ja auch so weit oben, dass die Sterne da so wahnsinnig klar sind. Und dann läuft man so auf diesem Gletscher dahin und hört nur das Knirschen unter seinen Füßen und überall hört man so ein bisschen die Lawinen rechts und links runterrauschen. Also das sind auch Erlebnisse, die man sich vorher ja so gar nicht vorstellen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Sebastian Canavis, dein Gastgeber auf dieser Reise in die Welt der extremen Abenteuer und ungewöhnlichen Reisen. Heute ist Gerhard bei uns, ein leidenschaftlicher Radfahrer, Reisejournalist und Autor des Buches Unter die Räder gekommen mit dem Mountainbike zum K2. Gemeinsam werden wir die Tiefen seines abenteuerlichen Unterfangs erkunden und seiner spektakulären Reise zum K2. Wir tauchen ein in die Welt des extremen Radfahrens, von den Herausforderungen der Vorbereitung über die unerwarteten Schwierigkeiten unterwegs bis hin zu den persönlichen Höhepunkten und Tiefpunkten seiner Reise. Wir sprechen auch über die faszinierenden Begegnungen mit Land und Leuten und wie diese Erfahrungen seine Sicht auf die Welt geprägt haben. Bevor wir loslegen, eine kleine Bitte. Abonnier doch unseren Podcast und teile ihn mit deinen Freunden. Je mehr Abonnenten und Unterstützer wir haben, desto mehr spannende Geschichten und außergewöhnliche Gäste können wir jede Woche hier präsentieren. Hilf uns also, diese abenteuerliche Reise noch aufregender zu gestalten. Wenn du es also noch nicht gemacht hast, dann abonnier doch gerne unseren Podcast und teile ihn mit all jenen, die das Abenteuer und Reisen lieben. Jetzt aber, lass uns gemeinsam in die unglaubliche Geschichte von Gerhard und seiner Reise zum K2 eintauchen.
Guten Morgen, Gerhard.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich, heute über deine Reise zu sprechen. Die ist sehr, sehr spannend gewesen. Es ging auf und ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hast extrem viel erlebt. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, nach Pakistan zu reisen und mit dem Fahrrad um den K2?
Ja, das ist tatsächlich so ein alter Jugendtraum von mir schon gewesen. Also dazu muss man vielleicht wissen, dass ich aus dem Radsport, aus dem Trailsport komme. Und parallel dazu aber, wo ich, also gerade gegen Ende meiner Trail-Karriere, also ich bin da auf Wettkämpfe gefahren und Shows eben. Und dann so gegen Ende habe ich so im Bergsport eine neue Passion eigentlich gefunden. Und ich habe früher schon immer viel gelesen von Entdeckern und Bergsteigern und so weiter. Und dann liest man natürlich auch viel vom Karakorum und von diesen großartigen Granitnadeln, die da stehen. Und natürlich auch vom K2. Und ich wollte irgendwann mal eigentlich zum Klettern hin. Und es hat sich aber nie ergeben. Und jetzt, viele, viele Jahre später, sind meine Kletterkünste so ein bisschen vernachlässigt, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, hey, dann probier doch das Ganze mal mit dem Fahrrad, dass ich da irgendwie hinkomme an den K2. Und das war, dann letzten Endes ein ziemlich spannendes Projekt, muss ich gestehen.
Also, die Mountainbiken in den Bergen Pakistans ist jetzt nichts super Außergewöhnliches und gleichzeitig irgendwie auch doch, weil die meisten ja doch zum Wandern und zum Tracken dahin reisen, um halt eben diese hohen Berge zu besteigen. K2, der zweithöchste Berg der Welt, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Wie war das Feedback? Wie hast du das organisiert? Das war doch auch alles gar nicht so einfach, weil die meisten, die du jetzt auch kennst, sind alles Wanderer gewesen. Die haben jetzt nicht so drauf geachtet, ob das jetzt irgendwie fahrradtauglich ist. Wie bist du da rangegangen?
Also tatsächlich ist es so, dass natürlich einige Menschen im Karakorum mit dem Fahrrad unterwegs sind, allerdings primär auf dem Friendship Highway. Das ist dieser große, die große Hauptstraße, sage ich jetzt mal. Und dort, wo wir hin wollten, ich wollte eben wirklich direkt zum K2 oder zum Concordia-Platz, zum Thronsaal der Berggötter, wie er ja auch heißt, wo man eben den K2 sieht und der liegt hinten am Baltoro-Gletscher und dort am Gletscher selber sind eigentlich keine Radfahrer unterwegs, verständlicherweise auch ein bisschen, es ist jetzt nicht so das Fahrradterrain. Und ich habe dann eben letztlich zuerst auf einer Karte eigentlich geschaut, ganz klassisch, wie man das halt früher auch so gemacht hat, weil es eben keine Apps gibt, auf denen man Mountainbike-Trails im Karakorum suchen kann. und habe dann das Höhenprofil von diesem Gletscher so ein bisschen angeschaut und vor allem von dieser Trekking-Tour. Das ist eine große Trekking-Tour dort, die nennt sich das große Karakorum-Trekking. Und ja, zuerst so im Uhrzeigersinn, wie die meisten Trekker das gehen, habe ich dann eigentlich so gesehen, ja, dass das fast keinen Sinn macht. Und bin aber irgendwann auf die Idee gekommen, wir könnten das mit dem Fahrrad ja andersrum machen. Und habe das dann letztlich ja für mich zu Hause mal auf dem Papier so ein bisschen geplant, vor allem in Sachen der Akklimatisation, weil das ist ja mit das Wichtigste, wenn man auf über 5000 Meter hoch will. Und habe das dann eigentlich einer Agentur vor Ort geschrieben und hatte tatsächlich ja gar nicht viel erwartet. Also ich wusste jetzt gar nicht, wie die reagieren, wenn ich denen erzähle, dass ich da mit dem Fahrrad unterwegs sein will. Und es kam dann ja zusammengefasst relativ unspektakuläre Antwort zurück. Also in drei Worten, ja, yes, no problem. Also können wir alles gern machen. Und da war ich dann doch ziemlich überrascht und habe das dann mit denen gemeinsam so ein bisschen organisiert, habe ihnen meine Ideen eben gesagt, wie ich mir das vorstelle. Und ja, konnte dann gemeinsam mit denen, die haben eben die Logistik organisiert, und konnte das mit denen gemeinsam dann organisieren.
Ich erinnere mich, also Concordiaplatz, als ich das Buch so gelesen habe, da ist mir so das ein oder andere in Erinnerung gekommen. Nicht, weil ich selber dort war, sondern weil ich hier schon über 350 Podcast-Folgen aufgenommen habe und der ein oder andere Gast schon mal dort war. Ich erinnere mich an Clemens und Anne, die haben Backpacking in Pakistan gemacht und deren Geschichte war noch sehr getrübt von Corona und relativ schwer dahin zu kommen. Und ich erinnere mich, wie unglaublich kompliziert es war für die ohne Fahrrad und mit Geländewagen und zu Fuß da hochzukommen. Deswegen kann ich mir vorstellen, mit Rad ist es halt eben nochmal deutlich komplizierter.
Also es gibt dort natürlich keine Logistik, also die sind gar nicht darauf vorbereitet, wo wir in Skardu angekommen sind, dass so diese, ja, ich sag jetzt mal, die Hauptstadt, wenn man so will, am Fuße des Karakorum, wo die ganzen Trekker und Bergsteiger auch anfangen. Und dort waren wir auch die einzigen Mountainbiker. Also wir waren da innerhalb von 2 Stunden bekannt wie die bunten Hunde und alle wollten sich mit uns fotografieren und wollten ja mit uns reden, woher, wohin, was habt ihr da vor, was machen diese Fahrräder da? Und die Kinder waren alle ganz begeistert. Und wir haben dann mit unserem Guide, der uns ja zugeteilt worden ist, mit dem Isaac, haben wir dann eben versucht, da irgendwie einen Jeep zu bekommen und haben dann die Fahrräder da hinten auf dem Pickup draufgeladen. Und ja, dieser Umgang mit dem Fahrrad, der ist denen natürlich völlig fremd irgendwie. Also das mussten wir alles dann eigentlich, ja, die unterstützen dabei, das mit denen gemeinsam organisieren. Und die Anfahrt, von der du jetzt gesprochen hast, die war bei ihnen sicherlich Richtung Askole, wo man durch die Praldo-Schlucht fahren muss. Also es ist so eine ganz enge Schlucht, wo man die Außenspiegel sogar einklappen muss und das eine Rad schon wieder fast im Abgrund hängt und so
ja,
weiter.
Ja, ich erinnere mich an sowas, ja.
Ungefähr, ja, genau. Ja. Und die ist ziemlich abenteuerlich, muss man gestehen. Also da stürzen ab und zu mal wieder so Jeeps ab darunter. Mhm. Aber die haben wir beim Rausfahren befahren, weil wir eben die Runde andersrum gegangen sind. Das hat einfach mit der Akklimatisation zu tun und mit der Idee, dass wir den Gletscher bergab rollen können, wo die anderen bergauf gehen. Und drum sind wir dort mit dem Jeep hingefahren nach Husche, wo die Trekker von der großen Karakorum-Runde eigentlich aufhören. Dort haben wir letztlich gestartet dann. Also bei uns war das genau andersrum eben.
Hm. Die Ankunft war ja schon super spannend, weil es sich kurz so angefühlt hätte. Da hast du so ein bisschen ist schon mal passiert, dass dein Fahrrad nicht ankommen würde, ne? Aber am Ende ist es doch angekommen.
Wir haben da Gott sei Dank unsere Fahrräder bekommen, ja. Das ist ein sehr, sehr kleiner Flughafen. Ich glaube, das ist das kleinste Gepäckband der Welt, das ich jemals gesehen habe. Das ist irgendwie 30 Meter lang. Man könnte also seinen Koffer auch gerade in die Hand nehmen. Und wir waren uns eben gar nicht sicher, ob die Fahrräder da überhaupt reinpassen, weil das haben sie uns bei der Fluggesellschaft schon gesagt, dass das alles auch nur funktioniert, wenn nicht zu viel Gepäck irgendwie an Bord ist. Und letzten Endes haben sie dann aber alles verstaut bekommen und wir haben dann Gott sei Dank in Skardu unsere Fahrräder gehabt, sonst ja, wäre das Ganze ein bisschen in die Hose gegangen mit der Fahrradtour.
Du hattest einen Amerikaner dort getroffen, der gleichzeitig seine Ski da abgeholt hat am Gepäckband oder am Sperrgepäck, mit dem du dich verabredet hast, weil der hat einen Freund besucht, der auch mit dem Rad unterwegs gewesen ist. Und das war halt eben auch was ganz Besonderes. Da habt ihr sofort eine Verbindung gehabt. Ihr habt euch verabredet. Leider hat es nicht geklappt. Was ist mit dem passiert?
Ja, wir haben ihn in Skardu, bevor wir losgefahren sind, haben wir ihn gar nicht mehr gesehen. Er hatte sich mit einem, ja, ich sag jetzt mal, fast Weltumradler verabredet. Die wollten gemeinsam, oh, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, das war das Spantik, auf den wollten sie mit die Skie hoch, das war 7000er dort. Und die sind dann gemeinsam auch losgezogen. Das haben wir allerdings erst im Nachhinein erfahren. Also wo wir wieder zurück waren in Skardu, haben wir seinen Kollegen, eben den Radfahrer, dort getroffen in einem Hotel. Und er hat uns das eben dann erzählt, dass sie losgezogen sind auf ihre vermeintliche Skiexpedition, auf ihre Skitour. Und der Amerikaner mit den Skien, den wir dort am Flughafen getroffen haben, der ist eben gleich mal irgendwie am, weiß ich, in den ersten oder zweiten Tag in der Gletscherspalte gefallen.
Ach, der
und
Scheiße.
Hat sich aber Gott sei Dank, also sie konnten ihn bergen, er war eben verletzt und hat sich die Schulter gebrochen und ich glaube irgendwie ein paar Rippen oder sowas. Und dann haben sie mit dem Hubschrauber dort bergen lassen, was eine ziemliche aufwendige Aktion war, weil es letzten Endes ja keine wirkliche Bergrettung dort gibt. Also man muss das alles über die Armee koordinieren und organisieren und es ist ja nur in Ausnahmefällen eigentlich möglich. Also das ist nichts, was da jetzt so wie bei uns in den Alpen üblich ist, dass man halt zum Telefon greift und die Bergrettung holt. Und den haben sie dann ausgeflogen und bis wir wieder in Skardu waren, war er schon wieder zurück in den USA, eben im Krankenhaus, der hatte so einen Rückholdienst dann. Und so haben wir dann seinen Kollegen getroffen, der aber, und da echt Hut ab, trotzdem, dass ihm das passiert ist, dann solo alleine weiter diese Ski-Expedition da durchgezogen hat und auch erfolgreich war. Was ich echt beeindruckend fand, einfach vom Mindsetting her, wenn ich mir das vorstelle, mein Kollege verschwindet da in irgendeiner Gletscherspalte mitten in Pakistan und nachdem der dann abgeholt, gerettet worden ist, steige ich dann selber irgendwie alleine weiter auf diesem Berg. Also das finde ich ziemlich mentale Leistung, um ehrlich zu sein.
Das ist sehr positiv ausgedrückt. Ich habe da eher andere Gedanken, aber krass, also krass ist es auf jeden Fall. Ja, schon Wahnsinn, was man dann so schaffen kann. Keine Ahnung, ja, ob man das dann selber schaffen kann.
Es ist eh so ein Konglomerat der, wie soll ich denn sagen, der Verrückten, glaube ich, Skardu, so ein bisschen. Man trifft dort natürlich auch die ganzen Bergsteiger und Expeditionsmenschen. Wir haben auch einen Thomas Huber getroffen, der von der Expedition wieder zurückgekommen ist. Und unter anderem auch so ein Speedflyer, der also mit so einem ganz kleinen Paragleitschirm vom Gondo Gorular, von dem höchsten Pass dieser Trekkingrunde runterfliegen wollte. Und ihm ist es auch nicht geglückt. Der ist mir eigentlich aufgefallen, weil er so eine verbundene Nase gehabt hat und habe ihn dann gefragt, was er denn gemacht hat. Und er hat eben gesagt, dass er da oben vom Gondo Gorular runterfliegen wollte und die Thermik einfach nicht gut war und auch nach wenigen Metern da irgendwie abgestürzt ist. Und so trifft man dort alle möglichen Leute und es ist eigentlich ziemlich spannend, um ehrlich zu sein, sich mit denen allen auszutauschen.
Spannend, dass sie es alle überlebt haben, oder? Also ich meine, also du kannst die Geschichten auch nur mit denen besprechen, mit denen, die es überlebt haben.
Das ist natürlich richtig, ja, das stimmt. Aber wir auf der einen Seite haben uns schon immer alle komisch angeschaut, dass wir mit dem Fahrrad da unterwegs sein wollen. Und die Geschichten, wenn ich aber dann angehört habe, habe ich mir gedacht, okay, also so besonders ist unser Fahrradausflug da jetzt auch nicht. Also das, was die machen, ist mal nur alle viel verrückter.
Ja, also haben die wenig, also deutlich weniger Fragen gestellt als ich, sondern haben es einfach nur hingenommen, dass du da mit dem Fahrrad langfährst. Oh ja, mein Gott, also.
Na, es ist natürlich schon immer irgendwie ein Thema, weil man eben so, also durch das Fahrrad ist man natürlich auch, wie soll ich denn sagen, außergewöhnlich, sage ich jetzt mal.
Es fällt halt auch sofort auf, ne? Ja.
Genau, und dadurch entstehen natürlich auch viel schöne Begegnungen und Gespräche. Also das ist schon immer auch sehr spannend, wenn man da mit so einem Sportgerät unterwegs ist, das jetzt nicht alltäglich dort ist. Also mit dem Wanderrucksack und einem Wanderschuh fällt mir wesentlich weniger auf. Aber wir mit unseren Hightech Mountainbikes waren da, ja, wie ein Weihnachtsmann irgendwie am Rathausplatz oder so. Und alle haben sich um uns geschart und wollten wissen, eben, was wir denn mit diesen Geräten da eigentlich machen wollen.
Ja, du hast sehr viele tolle Begegnungen mit den Einheimischen gehabt, aber auch ein paar nicht so tolle, oder?
Mit den Einheimischen?
Ja. Hast du nicht, war da nicht irgendeine Geschichte, wo, oder vertue ich mich da jetzt gerade?
Nee, wir haben durchwegs sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Einheimischen. Also im Gegensatz waren wir vorne raus sogar so ein bisschen zurückhaltend, um ehrlich zu sein, weil man hört ja jetzt von Pakistan nicht nur die besten Sachen bei uns in den Medien. Und da sind wir alle so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, beeinflusst, geprägt irgendwie. Und wir waren sehr vorsichtig oder sehr unsicher, wie das wohl so werden wird dort. Also ich kenne ja diese offene, herzliche Begegnung von asiatischen Ländern, wie jetzt in Nepal zum Beispiel oder auch in Tibet oben. Aber in Pakistan wusste man auch nicht so recht, wie wird das wohl, wie begegnet die uns und so weiter. Und es war, also eben gerade in Skardu da die ersten zwei Tage, das war sensationell. Also damit hätten wir nie gerechnet, dass wir so, ja, so herzlich und interessiert dort empfangen werden. Und die Leute haben uns dann eben, die wollten alle Selfies mit uns machen und haben uns dann auf ihren Telefonen die Fotos gezeigt, wo sie mit der Familie in Islamabad waren oder beim Picknick hier waren oder wo sie wohnen und alles Mögliche. Und das war ein richtig schöner Austausch da, also richtig, richtig offener Empfang, mit dem wir gar nie gerechnet hätten, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist toll. Du hast ja gerade den Gondogorola angesprochen. Das ist ja der Pass auf 5600 Metern ungefähr.
Genau.
Das sind ja Höhen, die wir uns ja gar nicht vorstellen können in Europa, ne? Also wenn wir jetzt mal einfach, der höchste Punkt in Deutschland sind 2962. 92, irgendwie sowas. Also die Zugspitze, dann der Mont Blanc, also alles liegt da drunter. Das bedeutet, also wir können uns diese dünne Luft da oben halt einfach überhaupt nicht vorstellen. Und wie ist das eigentlich, bei so dünner Luft mit dem Rad unterwegs zu sein, vor allem was den Druck auf dem Fahrrad angeht?
Wie meinst du den Druck?
Also in den Reifen, also diese muss man das da irgendwie ausgleichen? Ist das immer gleich? Muss man da irgendwas anpassen? Wie hat dein Körper darauf reagiert? Du hast ja über 3 Wochen unterwegs. Und wie habt ihr euch darauf abgestimmt, angepasst? Du bist es ja schon ein bisschen gewohnt von deinen vorherigen Reisen, aber es ist ja dennoch nochmal ein bisschen was anderes.
Also gewohnt ist es relativ, man muss sich immer wieder aufs Neue anpassen. Also der Körper, dieser Akklimatisationsprozess startet eigentlich immer wieder vom Neuem, außer man war jetzt innerhalb der letzten 14 Tage irgendwie in der Höhe, ansonsten geht's immer wieder los. Aber ansonsten ist es natürlich schon so, wenn man öfters in der Höhe unterwegs war, dass man seinen Körper so ein bisschen kennt und es einschätzen kann, wie reagiert er oder ja, wie ist ihm denn zumute, dem Körper, wenn er sich so oder so anfühlt. Und ich habe eben davor diese Etappen für die Akklimatisation auf der Karte mit den Camps so ein bisschen ja vorher ziemlich, wie soll ich sagen, zurückhaltend geplant. Also ich habe uns sehr viel Spielraum einberaumt, weil eben der Akklimatisationsprozess auch nicht immer gleich funktioniert. Also manchmal geht es sehr gut und manchmal ja funktioniert es einfach auch nicht so gut. Also ich war das Jahr davor in Chile zum Beispiel an einem Vulkan unterwegs, der 6739 Meter hat. Und ja, da bin ich letzten Endes auch höhenkrank geworden, weil die Akklimatisationsphase von den Chilenen, mit denen ich dort unterwegs war, sehr kurz, sehr knapp geplant war. Und durch das ist das da, ja, für mich einfach mit dem Gipfel nichts geworden. Und darum war ich in Pakistan eben sehr, sehr vorsichtig. Und man kann dann unterwegs diese Akklimatisation auch so ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, kontrollieren. Also zum einen kann man, wenn man seinen Ruhepuls kennt, den immer wieder checken. Das ist ein sehr gutes, ja, so Parameter, wo man merkt, wie gut man akklimatisiert ist. Oder wir hatten auch so ein kleines Sauerstoffsättigungsmessgerät dabei. Das klemmt man sich nur an den Finger. Das ist so ein winziges Teil. Und kann auch darüber dann kontrollieren, letztlich, ob so dieses Gefühl, das man hat für seinen Körper, ob das auch so ein bisschen mit den Parametern übereinstimmt. Und ja, wir konnten uns ja eigentlich gut akklimatisieren, auch wenn die Luft da oben richtig dünn wird, das sagst du schon richtig so. Das kann man jetzt ja zu Hause fast gar nicht sich vorstellen, wie langsam, dass man dann da auch unterwegs ist oder wie viel man hyperventiliert, wie viel man zusätzlich atmen muss, bis man da 2-3 Schritte gegangen ist. Gerade mit dem zusätzlichen, ja, mit der zusätzlichen Belastung vom Fahrrad dann noch. Und am Fahrrad selber aber ist es so, dass in den Reifen spielt es gar nicht so die große Rolle. Wo man es ein bisschen merkt, ist in den Federelementen, also weil in der Gabel und in dem Dämpfer ist auch Luft und die werden dann härter, wenn man weiter in die Höhe kommt. Und wenn man ein bisschen sportlich fahren will, dann muss man das wieder anpassen in der Höhe auch. Aber das hatten wir jetzt im Fall nicht, weil da oben am Gondogorola war mit Fahrradfahren eh nicht so viel los, um ehrlich zu sein.
Ja, ihr habt viel geschoben, ne? Ihr seid... Das ist so ein Wander und ein bisschen Downhill.
Ja, es war letzten Endes eben so das große Fragezeichen auch auf dieser Tour. Wie viel können wir denn wirklich fahren und wie geht es? Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe mir davor versucht zu informieren und habe natürlich auch Videos angeschaut, habe Bilder angeschaut, aber da ist es halt so, dass die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, und ich verstehe das ja auch, die fotografieren natürlich nicht in erster Linie den Weg, sondern halt die Bergwelt oder die Menschen, mit denen sie unterwegs sind oder das Camp oder irgendwas. Und man sieht diesen Weg nur so mal vielleicht am Bildrand oder so oder mal bei einer Drohnenaufnahme. Und ich habe dann auch mit Kollegen gesprochen, die dort beim Bergsteigen unterwegs waren, und ja, die haben völlig unterschiedliche Aussagen gemacht. Also zum Teil haben sie gesagt, oh ja, das geht bestimmt super da auf dem Gletscher, da gibt es einen guten Pfad. Und andere haben wieder gemeint, da geht bestimmt gar nichts, das ist alles von Geröll bedeckt. Und ja, letzten Endes ist es aber auch so, dass der Weg, durch das, dass er eben an der Gletschermoräne und zum Großteil auf dem Gletscher dort ist, dass der sich auch jedes Jahr verändert. Also weil der Gletscher ist ständig in Bewegung und das Eis verändert sich und auch die Bedeckung, also das Geröll, verändert sich natürlich über den Winter. Und so ist es schon mal so wahrscheinlich, dass das in einem Jahr besser geht als im anderen. Aber letzten Endes, ja, sind wir wesentlich weniger gefahren, als wir erhofft hatten. Ja, ich denke jetzt mal vielleicht um die 30% oder so. Und den Rest von der Zeit haben wir tatsächlich geschoben und getragen. Aber ja, trotzdem muss ich sagen, war es die Reise völlig wert, weil allein in dieser großartigen, dieser wahnsinnigen Landschaft dort unterwegs sein zu dürfen, ist schon mal ein Riesengeschenk. Und wir haben auch durch das Fahrrad, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, viele, viele schöne Begegnungen gehabt. Und es war ja dank dem Fahrrad auch nochmal ein bisschen was extra Besonderes, sage ich jetzt mal. Und wir sind halt einfach auch Radfahrer und haben gerne unser Fahrrad dabei.
Ja, wie muss man sich das denn, du hast es gerade landschaftlich gesagt, dass es halt so unglaublich war, da durchzufahren beziehungsweise auch zu wandern. Wie muss man sich das denn vorstellen, die Landschaft dort?
Also der Baltoro-Gletscher ist ja eine riesige Gletscherzunge, und der vom Concordia-Platz runterfließt Richtung Ascoli raus. Und am Concordia-Platz, das ist so der Punkt, wo viele verschiedene Gletscher zusammenkommen. Und dieser Fleck ist auch der Platz auf der Erde, wo die meisten 6.000, 7.000 und 8.000 Meter hohen Berge auf so engem Raum beieinander stehen. Und diese, ich nenne sie jetzt mal Kathedralen aus Fels, also diese wirklich senkrechten Granitwände, die rechts und links von dem Baltoro-Gletscher da aufragen, wie, ja, man kommt sich eigentlich vor, wie wenn man durch Frankfurt oder durch New York in einer Häuserschlucht unterwegs wird. Und diese senkrechten Granitwände, die haben da 1000, 1500 Meter, sind zum Teil ganz spitze Nadeln, so der Nameless Tower zum Beispiel ist sowas, was den Kletterern vielleicht was sagt, so eine ganz spitze Berggestalt. Und ja, und man läuft eigentlich wie durch Wände durch. Also das ist wirklich, also ja, ich kann es am ehesten mit einer Häuserschlucht vergleichen. Und man ist die ganze Zeit eigentlich mit dem Kopf im Nacken damit beschäftigt, diese großartigen Berge da irgendwie anzuschauen. Also es ist echt sehr, sehr beeindruckend.
Also bist du mit Nackenschmerzen und dicken Armen wieder zurückgekommen und dünnen Beinen?
Nein, wir mussten ja viel laufen.
Ja gut, okay, stimmt. Und du hast das ganze Gewicht halt auch noch mit dabei, ja.
Aber dicke Arme vom Schieben gab es auf alle Fälle zwischendurch mal. Ja, das ist richtig.
Ja, das stelle ich mir vor. Du warst mit Martin und Jakob unterwegs, richtig? Das ist so ein Team gewesen.
Ja, genau. Martin Bissig ist ein Fotograf aus der Schweiz, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite und der für meine teilweise ein bisschen außergewöhnlichen Ideen immer zu haben ist. Und der Jakob Breitwieser ist ein sehr guter und bergbegeisterter Radfahrer aus Freiburg, den ich für das Projekt Gott sei Dank begeistern konnte, weil wir zu dritt jetzt eine sehr, sehr gute Zeit miteinander hatten. Und wir hatten natürlich von vor Ort auch noch eine kleine Mannschaft dabei. Also alleine hätten wir das vor Ort auch nicht logistisch nicht stemmen können. Das muss man schon auch sagen.
Ja, die kleine Mannschaft ist die von dieser Agentur, die gesagt hat, yes, no problem, kostet so und so viel. Die sich hauptsächlich aber in der Vergangenheit auf Wanderer spezialisiert haben und somit Radfahren jetzt nicht so den großen Plan gehabt haben. Hat das denn alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben und wie du dir das vorgestellt hast?
Also ich glaube, die hatten überhaupt keine Vorstellung vom Radfahren, weil die haben auch tatsächlich noch nie ein Mountainbike in ihrem Leben gesehen. Also das ist auch ganz interessant, dass dort in Skardu gibt es auch keine Fahrräder eigentlich. Also die haben zwei Räder, aber die sind alle motorisiert, also die haben so kleine Mopeds. Und die kennen Fahrräder in dem Sinn gar nicht. Und sie haben auch noch nie einen Mountainbiker da oben am Baltoro-Gletscher gesehen. Und ja, sie haben... Also wir haben dann einen Isaac, unseren Guide, den haben wir in Skardu dann kennengelernt, und wir haben ihn dann auch ja im Nachhinein eigentlich ein bisschen unnötigerweise gefragt, wie das wohl so mit dem Mountainbiken sein kann, weil eben, was soll jemand antworten, der noch nie ein Mountainbike gesehen hat, beziehungsweise ein Mountainbike auf dem Gletscher, also der hat da gar keine Ahnung gehabt, was wir imstande sind, auf diesen Fahrrädern zu machen. Und er hat dann immer nur so mit dem Kopf gewackelt und hat dann so gemeint, ja, inshallah, it's possible, also so Gott will, funktioniert das alles. Und es war letztlich auch die einzig vernünftige Antwort, die er hat geben können, weil wie gesagt, wenn er keinen Erfahrungswert hat, was will er denn sagen? Und er hat uns dann später mal gesagt, so dass er sehr, also er fand es eigentlich eine gute Idee und er fand es auch was Besonderes, darum wollte er die Tour auch führen, aber er hat sehr stark bezweifelt, dass das irgendwie funktioniert und erst als er uns dann gesehen hat, wie wir mit unseren Fahrrädern umgehen, also weil wir Fahrtechnisch, der Jakob fährt auch so ein bisschen Trial, das ist ja so Geschicklichkeitsfahren mit dem Mountainbike, nenne ich es jetzt mal, und durch das können wir auch so ein bisschen über so Mauern hüpfen und finden uns halt im Gelände recht gut zurecht und das hat er überhaupt noch nie gesehen, also das konnte er sich gar nicht vorstellen. Und da hat er eben dann mal später gemeint, also wo er uns dann so nach 2-3 Tagen da gesehen hat, wie wir mit unseren Fahrrädern umgehen und wie wir die beherrschen, da hat er sich dann schon vorstellen können, dass wir ein bisschen was fahren können auf dem Gletscher auch. Aber letzten Endes war das alles für sie auch ein großes Fragezeichen. Und auch die 4 Träger, denen wir dann in Husche begegnet sind, die mit uns auf Tour gegangen sind, das waren sehr, ja, sportliche junge Männer dort. Und ja, die haben uns zum einen, glaube ich, auch ein bisschen belächelt, aber fanden es auch irgendwie ziemlich cool.
Ihr habt die Träger gebraucht, weil ihr natürlich halt so wenig wie möglich Gepäck auf dem Fahrrad gehabt habt, um halt eben diesen schweren Weg fahren zu können. Ne? Du hast ja gerade gesagt, halt, um halt eben über größere Steine springen zu können. Da ist halt irgendwie schweres Gepäck ein bisschen hinderlich.
Es ist auch so, dass wir dort, wir waren ja 11 Tage auf dem Trek unterwegs und es gibt dort jetzt keinerlei Möglichkeiten, irgendwie Essen nachzufassen oder Brennstoff zu besorgen oder so. Das ist jetzt nicht wie in Nepal zum Beispiel, wo man jetzt so Lodge-Trekking machen kann. Also dort ist man wirklich auf dem oder in den Gletscherregionen auf dem Gletscher unterwegs. Also wir waren 7 Tage ausschließlich auf Gletschern unterwegs am Stück. Und da muss man natürlich das ganze Essen mitnehmen, muss den Brennstoff mitnehmen, muss die Kocher mitnehmen und so weiter. Und das hätten wir für die gesamte Zeit auf unseren Fahrrädern gar nie transportieren können. Also wir haben dann mal zum Beispiel über den Gondo Gorula an unserem längsten Tag, hatten wir dann jeder, ich glaube so um die 9 Kilo Gepäck plus 13, 14 Kilo Fahrrad. Ja, und arg viel mehr kann man dann gar nicht tragen. Also das funktioniert einfach gar nicht. Und drum waren wir auf die Unterstützung angewiesen. Also es wäre gar nicht anders gegangen.
Ja, ja. Da tue ich mich ja auch schon schwer, auf meinem Roadbike, beziehungsweise Gravelbike, mehr mitzuschleppen. Weil dann ist einfach Fahrradfahren, wird dann auch einfach ein bisschen unschön, wenn du so viel Gepäck mit dir dabei hast.
Das trifft es ziemlich gut, ja. Und wenn man dann nur viel tragen muss, dann geht es eben schon mal gar nicht. Also dann man kann
ja, genau. Das ist ja doch das Nächste, wenn du halt diese Gewichte halt auch noch heben musst, während du halt da nicht ganz trittsicher unterwegs bist.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir hätten alleine gar keine Chance gehabt. Also da auch großen Dank an die Herren, die uns da unterstützt haben.
Ja, und Martin ist der Fotograf gewesen, ne? Hast du gesagt?
Genau, Martin ist der Fotograf.
Der ist nicht mit dem Rad unterwegs gewesen, der ist nämlich halt immer vorweggelaufen oder hinterhergelaufen oder halt eben noch weiter hochgelaufen, um halt das entsprechend bildlich aufzunehmen.
Genau, also wir haben mittlerweile ja sehr gutes, wie soll ich sagen, Gefühl dafür, ob das Sinn macht für ihn, das Fahrrad mitzunehmen oder nicht. Und da war klar, dass das sehr anstrengend alles wird und logistisch auch schwierig. Und er ist dann viel flexibler, wenn er kein Fahrrad dabei hat, um eben Aufnahmen zu machen, um mal schnell vorauszugehen. Er muss nicht das Fahrrad weglegen, was dann irgendwie immer im Bild liegt und so weiter. Also der ist oft ohne Fahrrad unterwegs und es hat in dem Fall auch wirklich Sinn gemacht. Also es war tatsächlich die bessere Entscheidung für ihn.
Also ist er deutlich fitter zurückgekommen als ihr? Ist er der krassere Sportler, der Fotograf?
Krasser jetzt nicht, aber er muss mindestens mal genauso fit sein.
Ja, so. Ja. Das war ja auch nur scherzhaft gemeint, aber ich weiß halt, als Fotograf musst du halt wirklich immer doppelt und dreifach rennen. Also je nachdem, oftmals ist das Model das halt mehr machen muss, weil es halt immer den Weg dreimal fahren muss. Aber in eurem Fall ist das ja so ein bisschen sehr schwer, den Weg dreimal zu fahren. Kannst du nochmal bitte 200 Meter zurückfahren, um halt nochmal, das geht ja in dem Falle jetzt nicht auf diesen Wegen, deswegen muss er halt immer rennen, um sich richtig zu positionieren.
Ja, rennen ist in der Höhe natürlich auch nicht, weil eben in der Akklimatisationsphase soll man sich ja eher im Unterbelasten. Und da ist es schon so, dass es auch für ihn vom Arbeiten eher den Charakter von einem, ja, von einem Reporter, von einem Journalisten eigentlich hat, so diese Eventfotografie, weil eben nicht so viel gestellt ist, wie beim Fotoshooting, beim klassischen, wo man dann eben mal sagt, hey, fahr nochmal, ja. Ich nehme mal eine andere Linse, ich nehme eine andere Einstellung, fahr vielleicht nochmal. Und das passiert da oben alles nicht. Also wenn wir da alle irgendwie am Limit sind und so, dann sind die Bilder halt, ja, das ist halt der Schuss und der muss dann sitzen. Und das hat er auch, ja, sehr, sehr gut im Griff, muss ich sagen, wirklich. Also ja. Großen Dank auch an ihn, das ist wirklich wunderbar. Man sieht viele der Bilder auch im Buch und die sind auch wirklich einen Blick wert. Also ohne
genau,
die Bilder.
Genau, sind grandiose Bilder. Also das kommt halt einfach so wirklich rüber. Also das Leiden und die Schönheit und das alles einfach. Diese ganzen Momente.
Ja, und es ist auch so wirklich das ist ein ganz guter Spagat, den du da jetzt gesagt hast. Also so war es auch, dass wir zwischendurch, war es echt wirklich anstrengend. Also wir haben auch lange Tage gehabt über den Gondogorular zum Beispiel. Das war der längste Tag. Da waren wir 22 Stunden am Stück unterwegs von Camp zu Camp. Und das hat dann schon was von Leiden. Aber eben diese Schönheit und diese Einmaligkeit in dieser Landschaft, die macht das alles wett und entschädigt für so viel. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese Bergwelt einem echt nochmal so einen extra Energieschub irgendwie gibt. Also zumindest mir ist das so vorkommen, weil, also ich wüsste gar nicht, ob ich zu Hause hier 22 Stunden Etappen wirklich machen könnte oder wollte. Naja, ob man es will, ist die andere Frage. Aber ob ich es überhaupt könnte. Aber dort war das wirklich, ja, das hat alles funktioniert. Und vielleicht auch, weil man es machen muss. Also es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Also das ist natürlich auch so. Wenn man mal losgestartet ist, dann muss man irgendwo ankommen. Also das ist auch was mir Leute oft fragen. Ja, und wenn man dann so erschöpft ist, dann hat man dann irgendwie keine Lust zum Aufhören. Und dann sage ich immer, ja, aber was mache ich denn mitten in Pakistan auf dem Gletscher? Da kann ich nicht einfach aufhören. Also das ist ja kein Computerspiel, wo ich die Escape-Taste drücke und dann sitze ich auf der Couch und bin raus aus dem Spiel, sondern ich bin halt mittendrin und ich habe mir das selber ausgesucht und dann muss ich halt wieder irgendwie rauskommen. Das hilft ja gar nichts.
Ja, nee, absolut. Aber es hilft natürlich halt auch, Gleichgesinnte zu haben, die einen immer wieder pushen. Ne? Also ihr habt euch ja auch immer gegenseitig motiviert, um halt, ja, diese krassen langen Tage zu schaffen. Ich meine, 22 Stunden, das muss man sich mal, also einen ganzen Tag auf dem Rad auf und ab schieben, rollen, fahren, diese ganzen Herausforderungen, die dazwischen liegen, das ist schon kräftezehrend. Und am nächsten Tag geht's ja weiter.
Also ich glaube, dass die Mannschaft, wie du jetzt sagst, wirklich ein Schlüssel ist für solche Reisen oder solche Aktionen, dass man das durchsteht, weil man eben ja da sich aufeinander auch verlassen kann. Also jeder hat mal einen schlechten Tag, es geht mal dem einen besser, dem anderen besser. Und da war es auch wirklich so, ich habe einen Tag auch mal gehabt, wo es mir so richtig schlecht ging, da habe ich in der Nacht auch so ein bisschen Fieber gehabt. Und da war es dann auch so, dass der Jakob mir mein ganzes Gepäck nur abgenommen hat, was ich am Rücken gehabt habe und so weiter. Und auf der anderen Seite hat er am Anfang mit Durchfall zu kämpfen gehabt. Da haben wir dann geschaut, dass wir ihn unterstützen und so. Und dieser Zusammenhalt, der ist letztlich das, was dann wirklich so Leistungen auch ermöglicht und ja, das auch zum ganz besonderen Erlebnis werden lässt, weil man eben merkt, wie man auch zusammenwächst über die Zeit und wie man sich da, ja, das für uns drei immer nur, wenn wir uns treffen, uns drüber unterhalten, das ist einfach so ein intensives Erlebnis, das ist, ja, das vergessen wir nie in unserem Leben und da können wir drei einfach auf alle Fälle zusammen mit den Herren auch vor Ort, also ich habe zum Teil nur Kontakt auch zu dem einen oder anderen Träger, der immer wieder mal schreibt und dann sagt, eben was sie so erlebt haben und mit wem sie unterwegs waren und so und das ist eine ganz, ganz besondere Verbindung nur zu den Menschen dort vor Ort, das ist wirklich, ja, da ist echt was Schönes auch entstanden daraus.
Ja, ich scroll gerade, während du diese ganzen Geschichten erzählst, das nochmal durchs Buch und schaue mir diese Bilder an, die wirklich, also einfach wirklich grandios sind. Ne? Und ich habe ja auch noch dein Mountainbike-Träume-Buch vor mir liegen, was du mir vor ein paar Monaten sogar fast schon geschickt hast, was ja auch Bilder von Martin beinhaltet oder die Bilder von ihm halt sind. Und das ist einfach, da kommt einfach so richtige Abenteuerlust rüber, ne? Also man schaut sich dieses Buch, also dieses Mountainbike-Träumer an oder halt eben man liest sich dein Buch durch und schaut sich die Bilder an und dann möchte man am liebsten einfach, zumindest geht's mir so, das Fahrrad packen und los. Mein Fahrrad steht jetzt gerade aktuell neben mir noch im Koffer. Ich bin vor einem Monat aus Gran Canaria zurückgekommen und hab's noch nicht ausgepackt.
Perfekt, dann kannst du gerade wieder losziehen.
Ja, so gesehen. Ich müsste noch ein bisschen warten vielleicht, aber das könnte ich ja auch vor Ort machen an meiner nächsten Destination.
Auf alle Fälle, das ist sogar vielleicht ja schöner dann so zur Einstimmung, wenn man das gute Stück noch halt pflegt und hegt und dann losradelt. Also ja, das kann man schon vor Ort auch machen.
Wie war das denn bei euch? Habt ihr mit den Rädern denn Probleme gehabt? Und wenn ja, wie habt ihr sie gelöst? Dein Background ist ja auch so ein bisschen Fahrradmechaniker, ne? Kennst dich ja auch ein bisschen aus. Musstet ihr großartig an den Rädern was machen oder hat alles wunderbar funktioniert?
Nee, also es hat keine großen Probleme gegeben. Die größten Schäden, die eigentlich auftauchen manchmal, die sind vielleicht vom Flug, dass mal eine Bremsscheibe verbogen ist oder ähnliches. Aber die Räder sind da ja in gutem Zustand aus den Taschen gekommen. Und wir hatten auf dieser ganzen Tour auch nur einen Platten. Was vielleicht aber daran...
Wow, auf dem Untergrund.
Ja, was vielleicht aber auch daran liegt, dass wir ja gar nicht so viel Rad gefahren sind.
Ja. Ich war letzten Monat auf den Kanaren unterwegs, bin den Gran Guanche gefahren. Ich weiß nicht, ob du was sagst, so ein Rennen. Und wir sind von Lanzarote bis nach La Gomera, ne? 5 Inseln sind wir gefahren. Und auf Fuerteventura, ist ja sehr vulkanlastig, habe ich an einem Nachmittag 5 Platten gehabt.
Na, okay.
Bis wir dann irgendwo auf dem höchsten Punkt waren. Ich musste dann hochschieben und musste mich dann von Touristen runterfahren, weil wir keine Reifen mehr, wir hatten gar nichts mehr, wir hatten kein Flickzeug, wir hatten nichts mehr. Und das war so, oh fuck. Und dann habe ich vorsichtshalber 5 neue Schläuche gekauft in dem nächsten Ort. Und wie viele habe ich auf den Rest der Reise gebraucht?
Wahrscheinlich keinen einzigen.
Keinen einzigen.
Ja, wie ist das? Haben ist besser als brauchen, heißt es immer so schön.
Ja, aber an einem Tag alle verbrannt und dann halt eben auf den anderen Inseln alles mitgeschleppt. Zum Glück ist es ja nicht so schwer.
Ja, Schläuche für die Gravelbikes sind relativ überschaubar vom Gewicht und auf dem Packmaß.
Ist ja bei euch, mit was für Reifen seid ihr unterwegs gewesen? Wie dick sind die gewesen? Das sind ja schon ordentliche...
Ja, also das sind, von der Breite her sind das so 2,4 Reifen, wobei wir dort auch schlauchlos fahren, also mit einer Milch drinnen.
Tubeless, ja.
Genau, tubeless Reifen, das hat sich ganz gut bewährt und man hat aber trotzdem noch einen Schlauch als Backup auch dabei. Also wenn, ja, wenn die Karkasse zu groß beschädigt ist, dann muss man eben auch doch mal einen Schlauch einziehen oder so. Aber nee, wie gesagt, also bis auf den einen Platten hatten wir keine großen Probleme dort unten. Also toi, toi, toi. Sehr liegt gut. Natürlich auch daran, also eben wenn man jetzt vorhin von Wartung, von Material gesprochen hat, man muss halt auch mit dem ja gut gewarteten und hochwertigen Material losziehen, dass man eben vor Ort auch keine Probleme hat. Ich glaube, das ist schon mit der Schlüssel und halt auch sich auf Material verlassen, was man zu Hause ausgiebig getestet hat, mit dem man schon lange unterwegs war und nicht gerade irgendwie den neuesten, leichtesten, fancy Trend irgendwie mitmachen, sondern das muss alles eher solide sein irgendwie, dass das dann auch, ja, diese doch, ja, Belastungen aushält. Gerade zum Beispiel der Transport ist oft mal was die Räder echt in den Ländern schädigt, weil die eben, ja, gar keine Transportmöglichkeiten in der Art und Weise haben, wie wir es jetzt haben. Man schmeißt halt eben die Räder auf so ein Pickup drauf und
schaut eine
Folie dazwischen. Ja. Eben, und gar keine Vorstellung, was es eigentlich heißt, der Fahrrad da irgendwie zu haben. Also der Transport ist meistens das, was die Räder mit am größten in Mitleidenschaft zieht, um ehrlich zu sein.
Ja. Oftmals ist ja so ein Rad, ohne zu wissen, welches Fahrrad du dabei gehabt hast, aber oftmals ist dein Rad ja mehr wert als das Auto, das es gerade transportiert. Ne? Also je nachdem.
Das war in unserem Fall auch so.
Ja, eben. So, und deswegen haben die Leute ja auch kein Gefühl dafür, was für einen Wert die da gerade in der Hand haben, wenn sie es einfach in den Pickup hinten reinschmeißen.
Ja, genau.
Und bei die, in dir zieht sich alles zusammen und du versuchst halt die Coolness zu behalten und nicht weiterhin zu lachen.
Ja, man darf auch, also das habe ich ja auch gelernt, dass man das Material da, wie soll ich denn sagen, also für mich ist das Fahrrad ist ein Gebrauchsgegenstand. Also das, wenn ein Kratzer hat, ist auch völlig okay, weil es gehört dazu, das ist jetzt kein...
Naja, es hat diese Geschichten, die das Fahrrad erzählt dann.
Ja, das ist das andere, genau. Es macht den Charakter vom Rad vielleicht am Ende vom Tag ja auch aus, wenn man weiß, die Delle kommt aus Pakistan, der Kratzer kommt aus Chile, hier ist noch die Delle vom Oman drin oder so. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen dann die Persönlichkeit von dem Rad. Ist ja bei uns Menschen auch so, wir haben auch unsere Narben von verschiedenen Reisen und Tätigkeiten, die wir so gemacht haben. Und die erzählen ja auch Geschichten.
Ja, absolut. Gibt es irgendeinen Moment, der dich so besonders überrascht hat, den du nicht erwartet hättest? Du hast dich ja wirklich intensiv über diese Reise informiert, so gut es ging. Gab es einen Moment, der dich halt in dem Sinne überrascht hat, der dann doch nicht so war, wie du ihn dir vorgestellt hast, der dann besser oder auch schlechter war?
Also ich glaube, wir hatten, oder nicht, ich glaube, ich weiß, wir waren jeden Tag überrascht. Also zum einen, ja, eben ging es los bei der Landung von der Herzlichkeit der Bevölkerung, von der großartigen Landschaft, am Anfang war der Weg sehr gut, das konnten wir uns auch gar nicht vorstellen. Die ersten anderthalb Tage war es richtig schönes Mountainbiken auf dem Weg. Ja, die Lagerplätze auch. Also ich erinnere mich an Dal Sampa, das ist ein Platz auf 4100 Meter. Da gibt es zwei so Bergseen, dann noch in einem davon war ich dann auch mal beim Baden. Und das ist auch so, also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man umringt von ja 6.000 und 7.000 Meter hohen vergletscherten Bergen und Felswänden da irgendwie am Rücken planschend in einem Wasser drin liegt. Also das konnte man gar nicht vorstellen, wie das eigentlich dort irgendwie ist. Und ein ganz, ganz großes Fragezeichen war für uns eben auch dieser Gondogorular, weil es ist so, dass die Trekker, die also im Uhrzeigersinn dort unterwegs sind, den Pass runterkommen, die seilen sich da zum Teil ab. Also der ist mit Fixseilen versichert, dieser Pass, und wir mussten diesen ja berghoch gehen. Und da habe ich auch mit Kollegen geredet gehabt und die haben mir ja eben auch alles Mögliche erzählt und Steinschlag und eben mit Fixseilen, und wir mussten dann unsere Klettergurte mitnehmen, unser Jümer, also so eine Steigklemme, dass wir uns in den Fixseilen einhängen können, dass wir eben da nicht abstürzen und Steigeisen und so weiter. Und das war auch so ein großes Fragezeichen, ja, wie klettert man denn oder wie steigt man denn dann hoch mit dem Fahrrad und zusätzlich? Also wir haben die Laufräder rausgenommen, haben das Fahrrad dann am Rucksack befestigt wirklich, weil es da auf keinen Fall runterfallen darf. Und dann sind wir da eben durch diesen Pass, ja, ich sage jetzt mal fast geklettert. Also es ist wirklich steil da hoch man muss mit dieser Jüma dann nur hantieren. Und das war auch so ein ganz großes Fragezeichen, funktioniert denn das überhaupt mit diesem Fahrrad? Und es war klar, dass wir da auch nachts unterwegs sind. Und ja, wie ist das alles da so? Und das war auch ein ja, sehr spannendes ja, Unterfangen, das zum Erleben. Und da nachts überhaupt auf diesem Gletscher unterwegs zu sein, ist auch wirklich ein ganz einmaliges Erlebnis, weil da gibt es fast keine Lichtverschmutzung und man ist ja auch so weit oben, dass die Sterne da so wahnsinnig klar sind und man tausendmal mehr Sterne sieht als zu Hause. Und dann läuft man so auf diesem Gletscher dahin und hört nur das Knirschen unter seinen Füßen und hat den Blick da so, ja, auf dem Schein der Stirnlampe, das ist ja alles sehr begrenzt, was man dann sieht, und drüber dieser gigantische Sternenhimmel und so, und überall hört man so ein bisschen die Lawinen rechts und links runterrauschen. Also das sind auch Erlebnisse, die man sich vorher ja so gar nicht vorstellen kann, und die, ja, so haben wir wirklich jeden Tag ganz unglaubliche Sachen erlebt, muss ich ehrlich sagen.
Das nächste Mal müsstest du mal einen Podcaster mitnehmen, nicht mich oder mich, aber der das halt auch noch mit dem Audio aufnimmt, weil das ist halt, da kannst du so eine geile Audiogeschichte draus machen, weil alles das, was du jetzt gerade in Wörtern beschrieben hast, wenn du jetzt noch diese Geräusche dazu hast, das kann ich mir so richtig, richtig gut vorstellen. Also ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Und ich habe ja natürlich dein Buch gelesen und auch die Bilder gesehen. Und du hast ja gerade dieser Sternenhimmel genannt. Und da gibt es ja auch so ein grandioses Bild irgendwo in der Mitte des Buches, wo man halt eben diese Sterne so klar sieht, ne? Und wo ihr da mit euren Zelten vor diesen Bergen halt zeltet. Und das ist einfach so, ja, einfach grandios. Und deswegen sitze ich hier und lächel und habe ein großes, breites Grinsen auf meinem Gesicht, während ich dir zuhöre und denke mir so, wow, Wahnsinn, was ihr da so erlebt habt.
Ja, das ist tatsächlich der Lagerplatz vor dem Pass des Kuisbang, das ist auf 4600 Meter. Und da steht so ein ganz markanter Berg im Hintergrund, der Leila Peak. Und das ist auch so eine faszinierende Berggestalt. Ich glaube, das ist so wie Kinder Berge malen. Das ist einfach nur eine Spitze. Also das ist so eine ganz spitze Pyramide irgendwie. Und das sind auch so Bergformen, die, ja, kenne ich so aus Patagonien, aber ansonsten fast nirgends. Und das ist dieser Granit, der da so faszinierende Berggestalten formt. Und dann nur in dieser Dimension, ja, wie es wirklich einmalig ist. Und gerade da in Kuisbang auch, wo man dann hinterläuft und zum Gondogorular, da sind auf der rechten Seite dann so riesige Hängegletscher, so Balkone, die dort von diesen Felsen so runtertropfen. Also das ist eine ganz faszinierende Gegend auch dort. Das fand ich auch richtig, richtig beeindruckend.
Dein Buch heißt ja Mit dem Mountainbike zum K2. Wie war das denn, dann den K2 tatsächlich mal so aus nächster Nähe zu sehen und es einfach so weit geschafft zu haben?
Also der Haupttitel Unter die Räder gekommen ist ja auch tatsächlich so gewählt, weil wir so ein bisschen, oder andersrum, weil unsere Fahrräder tatsächlich mehr Zeit auf uns verbracht haben, als wir auf den Fahrrädern. Also wir waren im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir unter die Räder gekommen. Und der Moment, den K2 zu sehen, den haben wir das erste Mal gehabt, wo wir dann eben am Gondo Corollar waren, beim Sonnenaufgang. Also wenn man dort oben ankommt, dann sieht man wirklich so in zweiter Reihe dann hinten die Pyramide vom K2 rausstehen. Und wir hatten das unglaubliche Glück, dass wir bei strahlend blauen Himmel da oben angekommen sind und es war noch dazu fast windstill, also es war Bilderbuchwetter, man kann es besser gar nicht erwischen, und um die Pyramide vom K2 war nur so ganz leichtes Streifen, ein Wölkchen dann noch, das den Berg da so ein bisschen verziert hat, fast kitschig, muss man gestehen, und das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, zum einen natürlich, dass die, ja, weil diese Anstrengung vorbei war. Also wir sind abends um 9 im Camp losgelaufen und waren dann in der Früh um 5:30 da oben am Pass. Also wir sind die ganze Nacht durchgestiegen. Und das eben, ja, zu spüren, dass das, ja, dass diese größte Hürde am Weg, dass man die wirklich erreicht hat, dass das auch vorbei ist, sage ich jetzt mal, diese Anstrengung da hoch. Aber auch dieser, ja, dieser langjährige Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, eben, ich wollte so lange mal den K2 sehen und da oben war es halt dann endlich mal soweit. Und das dann in diesem gigantischen Setting, bei perfektem Wetter, ja, da habe ich echt auch Gänsehaut bekommen und musste das ein oder andere Tränchen da oben laufen lassen, weil es wirklich, ganz einmaliger Moment für mich war da oben. Und die Landschaft da oben am Gondo Corollar, die ist wirklich gigantisch, also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass diese vergletscherten, steilen, weißen, strahlend weißen Berge, die dort stehen, und eben rechts vom K2 kommt dann nur der Broad Peak raus, das ist auch so 8000 Meter hoher Berg, und das ist so, ja, das hat auch so, also eben, sagt so eine ganz besondere Energie irgendwie, also das ist wirklich berührend, das ist, also großen Dank an das Universum, dass ich das habe erleben dürfen.
Ja, toll. Der Amerikaner, den du getroffen hast am Flughafen, der dann in die Gletscherspalte gefallen ist, der hat ja auch bewiesen, wie gefährlich so eine Reise generell sein kann. Ne? Also, dass man halt einfach so, man kann doch noch so vorbereitet sein und noch so gut in dem sein, was man macht, ohne zu wissen, ob er das war oder nicht war. Gab es Momente, in denen du Zweifel hattest oder in denen die Situation zu riskant erschien auf dieser Reise?
Also es gibt ja immer so, ja, ich sage jetzt mal, objektive Gefahren, auf die man wenig Einfluss hat. Das sind eben Lawinen, das ist Steinschlag und so weiter. Und da muss man eben schauen. Also wir sind auch deswegen nachts durch diesen Pass geklettert oder gestiegen, weil eben ab den frühen Morgenstunden dort die Bergsteiger oder die Trekker bergab laufen. Und umso mehr Leute dort in den Pass sind, umso mehr Steinschlag ist dort. Und wir haben das Risiko eben versucht zu minimieren oder eben die Gefahr, der aus dem Weg zu gehen, indem wir eben nachts unterwegs waren, wo sonst niemand dort unterwegs ist. Also man kann, wenn man taktisch, ja, ein bisschen agiert, kann man da schon vielen Gefahren aus dem Weg gehen. Auf dem Gletscher selber haben wir uns nie unwohl gefühlt oder so, was aber auch letztlich am sehr, sehr guten Wetter lag, das wir Gott sei Dank erwischt haben. Am ehesten unwohl gefühlt und die größte Gefahr, ja, fand ich dann, hat man so im Straßenverkehr, weil da hat man ja so gar keinen Einfluss drauf. Und wir haben vorhin schon mal über die Braldu-Schlucht geredet, also wo die Jeeps einfach ja fast keinen Platz haben zum Fahren und auch wo eine kleine Unaufmerksamkeit vom Fahrer dann echt auch irgendwie zum Absturz führen kann. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Autos dort auch nicht dem, ja, unseren europäischen Vorstellungen von Sicherheit entsprechen. Also wir hatten zum Beispiel unser Jeep, in dem wir gefahren sind, auch durch die Braldu-Schlucht und dann später raus, eben noch länger unterwegs waren. Da haben wir irgendwann mal gemerkt, dass er dann nur noch mit der Handbremse gebremst hat oder dann immer so die Gänge so reingewirkt hat, um das Fahrzeug zu verlangsamen. Und wir haben dann Isaac irgendwann gefragt, ob denn schon alles okay ist hier mit unserem Auto oder was denn da los ist. Und er hat dann den Fahrer gefragt und hat dann so übersetzt so, yeah, no problem, alles in Ordnung, nur die Bremse funktioniert nicht. Und wir so, wie? also die zwei Sachen habe ich noch nie für mich zusammengebracht, wenn ich im Auto sitze, dass A, alles in Ordnung ist, B, aber wenn die Bremse kaputt ist. Also das ist für mich gar nichts mehr in Ordnung. Und für ihn war das halt völlig normal. Und wir sind dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde ohne Bremse irgendwie da durch Pakistan gerollt. Und sie haben dann in der Mittagspause, das war auch in so einem Dorf, da gibt es natürlich keine Bremsflüssigkeit oder irgendwas zu kaufen, also die Bremse war undicht. Und sie haben die dann mit Milch gefüllt in dieser Mittagspause und danach sind wir dann mit einer milchgefüllten Bremsanlage weitergefahren. Und naja, das sind so die Momente, wo man sich dann schon fragt, was man hier eigentlich macht.
Ich habe gerade mal auf meine Uhr geschaut. Mein Puls ist während deiner Geschichte gerade leicht erhöht gewesen. aber das ist halt eben diese Coolness, die man halt auf Reisen mitbringen muss. Und manchmal kann das Abenteuer noch so gefährlicher sein. Dann ist es halt irgendwie der Alltag oder halt diese normalen Momente dann doch noch gefährlicher, ne?
Ja, also wie gesagt, ich werde dann auch oft gefragt, ob in Pakistan und ich war auch in Israel unterwegs und oder im Oman. Das sind so Länder, wo viele, ja, die wir oft nur aus den Medien kennen. Und ich werde dann eben oft auch gefragt, ob ich mich da nicht unwohl fühle oder unsicher fühle. Und tatsächlich habe ich mich mit den Menschen dort oder so noch nie irgendwie oder aufgrund der Menschen noch nie unsicher gefühlt irgendwo. Und aber eben so dieses ganze Verkehrsthema oder man ist ja oft auch nachts unterwegs. Also wir sind dort dann auf uns Gardu zurück nach Islamabad, sind wir mit dem Transferbus gefahren, weil der Flug nicht ging und da sind wir auch wieder fast 20 Stunden am Stück und auch über Nacht gefahren. Und da ist es auch so, dass man sich schon so Gedanken macht, ja, der fährt jetzt ein Fahrer alleine durch. Das ist jetzt nicht so wie bei uns, dass da dann zwei Fahrer dabei sind oder so oder die Pause machen. Die fahren halt einfach durch und wenn der einpennt, dann hat man halt einfach verloren. Also das hat man überhaupt nicht in der Hand. Und das passiert ja auch regelmäßig. Also man sieht ja überall die Autowracks am Wegesrand. Und das sind schon so die Momente, wo man dann mal so, ja, schon mal zum Überlegen anfängt, ja, aber letzten Endes kann man ja gar nichts dagegen machen, weil das ist halt dann einfach so, man muss ja irgendwie zum Flughafen kommen und wenn jetzt halt Autofahren die einzige Chance ist, dann fährt man halt Auto, also da kann man nur das Beste hoffen.
Naja, wobei ich ja auf Reisen, auf meinen Fahrradreisen auch die meiste Angst habe ich vor Autos, ne? Also das ist egal, wie anstrengend der Tag ist, wie steil der Weg oder sonst was. Boah, ey, wenn Autos irgendwie im Weg da mit dabei sind, dann ist das halt eben echt schon, da mache ich mir schon echt, habe ich schon echt ein bisschen Angst. Der gute Teil ist ja, dass ihr so fernab vom Schuss mit den Rädern meistens unterwegs wart, dass ihr darüber euch jetzt nicht so viele Gedanken machen musstet, ne? Also da hat ja kein Auto wirklich hingeschafft.
Ich wollte dir gerade sagen, wenn du Angst vor Autos hast, kann ich dir einen Baltoro-Gletscher empfehlen, da ist kein Auto unterwegs.
Ja, genau. Wie war das denn dann zum Schluss halt? Ihr habt ja die Runde also gegen den Uhrzeigersinn gemacht, beziehungsweise gegen der Menschenmassen, dann am Concordia-Platz am Ende da anzukommen. Das ist ja so für viele eigentlich so der Startpunkt, für euch ist das so der Endpunkt gewesen.
Na, der Concordia-Platz ist ja tatsächlich noch mitten im Herz vom Karakorum. Also wir hatten, bis wir am Concordia-Platz waren, zwar unseren höchsten Pass überwunden, also eben der Gondogorular lag jetzt für uns auf dem Weg dorthin, für die Trekker ist auf dem Rückweg, wenn sie denn über den Pass zurückgehen. Aber trotzdem, dass wir eben diesen längsten Tag dahinter uns gebracht haben und diesen Höhepunkt praktisch überschritten hatten, waren wir ja immer nur im hintersten Karakorum irgendwo gesessen und mussten ja nur den ganzen Baltoro-Gletscher raus. Also da waren ja noch 60 Kilometer Weg vor uns. Und das war auch nochmal richtig spannend dann, weil das war so die Strecke, wo wir eigentlich, oder zumindest wo ich die Hoffnung hatte, ja, da geht's tendenziell bergab. Und da können wir immer mal wieder rollen, aber dieser Baltoro-Gletscher, der ist so aufgeworfen und so zerklüftet, das ist wie so ein, wie soll ich es denn beschreiben, wie ein Autoblech nach einem Unfall, der halt ja auf und ab und dann geht's wieder hinein zu so Gletscherseen und dann geht's wieder auf so kleine Anhöhungen hoch, dann gibt's wieder kurze ebene Passagen, wo man fahren kann, bevor man wieder irgendwie zwischen irgendwelchen Gletscher Abbrüchen ja vorbei balancieren muss und so. Also der ist wild zerklüftet. Das ist wirklich unglaublich, was für raue Gegend das ist. Und das wird dann oft erst besser, wenn man auf der Gletschermoräne ab und zu unterwegs ist, wo dieser Weg zwischendurch immer mal wieder entlang führt. Da gibt's dann auch immer mal wieder richtig gute Fahrpassagen. Aber wie gesagt, der Concordia-Platz ist ja im hintersten Karakorum. Also da waren noch ein paar richtig anstrengende Tage, bis wir dann letztlich in Ascole waren. Und Ascole ist dann ja der Punkt, wo man wieder in den Jeep steigen kann, um zurück dann nach Skardu zu kommen.
Was war das für ein Gefühl?
Also wir waren alle ziemlich erleichtert, muss ich wirklich sagen. Vor allem, weil es ja die letzten zwei Tage dann geregnet hat. Und wir hatten auch nur lange Tage. Am letzten Tag waren wir, glaube ich, über 8 Stunden auch unterwegs. Und irgendwann ja drückt die Stimmung, also wenn es dort regnet, dann sind auch die Wolken hängen so tief. Man sieht die Bergwelt nicht mehr. Es ist alles grau in grau. Und weil die Tage davor auch so majestätisch und so eindrucksvoll waren, war das, glaube ich, noch mal mehr, so die Stimmung, so, boah, nee, jetzt ist dann echt gut. Also hier kommen jetzt keine Highlights mehr. Bitte lass uns ankommen und lass uns einfach nur raus von diesem Gletscher und in der Bett legen und mal duschen gehen vielleicht, weil auch das bleibt ja aus, da irgendwie 12 Tage lang. Da ist man dann auch echt mal froh, wenn man sich mal wieder waschen kann. Und von dem her war Ascole schon, auf der einen Seite Erlösung, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber schon so, das Gefühl, so, ist angekommen. Auf der anderen Seite natürlich auch rückblickend so ein bisschen, wehmütiges Gefühl, weil jetzt eben diese großartige Reise dann so langsam dem Ende zugeht. Wobei sie ja noch einige spannende Punkte hatte. Wir haben eben gerade von der Fahrt mit dem Jeep gesprochen. Also es war noch lange nicht vorbei, bis wir dann letztlich wirklich wieder zurück in Islamabad waren.
Ja, kam dann noch was, also danach?
Ja, eben, es kam die spannende Jeepfahrt. Dann wollten wir eigentlich zurückfliegen von Skardu nach Islamabad, um nochmal 2 Tage in Islamabad zu verbringen. Aber der Flieger ist dann nicht gegangen. Also man hat uns dann immer wieder vertröstet. Wir waren dann auf heißen Kohlen praktisch gesessen, bis man dann letztlich uns gesagt hat, wir müssen eben im Auto fahren. Dann haben wir ein Auto gesucht oder haben es versucht zu organisieren, und mussten aber durch unsere Fahrräder haben wir ein großes Fahrzeug gebraucht, wo einfach das ganze Gepäck reinpasst. Und das war auch gar nicht so einfach. Also kam dann zuerst der Kleinbus an, da haben wir das Gepäck gar nicht reingebracht. Also es war wirklich so ein Mini-Mini-Bus. Der ist dann wieder gefahren, dann kam einer mit dem PKW, aber ohne Dachträger. Das ging auch nicht, bis wir dann letztlich so einen kleineren Reisebus dann bekommen haben. Und mit dem ging es dann los und dann sind wir eben 22 Stunden da oder 20 Stunden, glaube ich, in 2 Etappen zurück nach Islamabad geschaukelt in diesem Reisebus. Und ja, das war alles auch nochmal ziemlich spannend, muss man ehrlich gestehen. Also das war in Ascole noch lange nicht vorbei, das Ganze.
Ja, irre. Also und ihr seid ja dann irgendwann gut zu Hause angekommen und das finde ich eigentlich total irre. Du hast dieses wahnsinnige Abenteuer erlebt. Ihr wart 3 Wochen unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere.
3 Wochen, ja.
Und du warst ein paar Wochen zu Hause und dann hast du eigentlich schon wieder deine Sachen gepackt und hast dich aufs nächste Abenteuer gestürzt. Wenn ich solche, also ich mache meine Reisen so nicht mal ansatzweise das, was du machst, aber ich brauche dann immer echt ein bisschen Zeit, um klarzukommen. Du bist ja dann auch nochmal weiter nach Tansania auf den Kilimanjaro.
Naja, tatsächlich bin ich am Freitagabend heimgekommen und leider auch mit einer kleinen Magenverstimmung. Die haben wir uns alle am letzten Abend irgendwie eingefangen in Islamabad in irgendeinem Restaurant und bin dann eben Freitagabend heimgekommen, habe mich Samstag dann nur zwischen Waschmaschine und Bett hin und her bewegt und bin am Sonntag dann schon wieder gestartet auf eine Transalp-Tour, die ich begleiten durfte. Also ich war keine 48 Stunden zu Hause, bevor es dann wieder losging. Bin dann eine Woche lang über die Alpen gefahren, an Gardasee runter. Und hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 3 Wochen oder so und bin dann wieder auf dem Kilimanjaro und muss aber ehrlich gestehen, dass ich nach dem Kilimanjaro, also wir waren dann sogar nochmal gemeinsam unterwegs mit Martin Bissig, wir waren dann nur in den USA auf einem Roadtrip 10 Tage lang und da habe ich dann wirklich gemerkt, also jetzt ist mal für dieses Jahr echt die Luft raus mit Reisen und mit unterwegs sein. Und war danach dann auch wirklich, wirklich froh, wie ich zu Hause war und hatte dann eigentlich erst so wirklich die Zeit, das Ganze setzen zu lassen. Und da geht's mir aber eigentlich schon auch wie dir, ja, dass man diese Erlebnisse verdauen muss. Auch jetzt die Belastung jetzt von Pakistan. Also das haben wir 3, wo wir danach telefoniert waren, alle gesagt, also es hat sicher 2 bis 3 Monate gedauert, bis man sie wirklich, wirklich wieder erholt gehabt hat. Und, ja, also die Transalp-Tour war rückblickend mindestens genauso anstrengend wie die Tour in Pakistan.
Naja, boah, also mit Pakistan in den Knochen, das glaube ich. Das glaub
eben ich, genau, einfach weil ich Pakistan in den Knochen und auch vor allem im Magen gehabt habe. Also ich habe tatsächlich dann nur 2 Tage irgendwie nichts essen können und dachte mir aber so, ja, diese Transalp-Tour, da hole ich mich dann schon. Aber ja, das war auch anders.
Ja, das glaube ich sehr. Aber es ist schon Wahnsinn. Also eine sehr, sehr spannende Geschichte, ein sehr spannendes Abenteuer. Und wie gesagt, ich kann dein Buch wirklich nur empfehlen. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht, es zu lesen. Ich bin sofort reingekommen durch deine Worte. Und diese Bilder von Martin, die brechen es so schön auf, weil du hast dann so ungefähr, nach der Hälfte hast du so ein Bild von dem, was du so beschrieben hast. Und dann siehst du es halt auch tatsächlich. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich heute zu hören, dankeschön.
Darüber zu unterhalten, eine Wahnsinnsgeschichte. Auch dein anderes Buch übrigens, sehr cool, dein Mountainbike-Träume, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für deine nächsten Abenteuer. Gibt es schon irgendwas Spruchreifes?
Naja, die nächsten Sachen, von denen ich jetzt erzählen werde, das waren meine Erlebnisse von diesem Jahr. Also ich war dieses Jahr ziemlich viel des Öfteren sogar im Balkan unterwegs. Ich war zum einen in Montenegro. Wir waren dort beim Bike Raften. Also wir sind mit dem Fahrrad, okay, cool, mit dem Gravelbike zuerst durch den Domitor Nationalpark gefahren. Vom Ende der Tara-Schlucht, das ist ja die tiefste Schlucht in Europa, vom Ausstieg praktisch von der bosnischen Grenze sind wir 3 Tage mit den Booten auf dem Gepäckträger und so weiter durch den Durmitor-Nationalpark gefahren zum Einstieg und sind dann in 2 Tagen durch die Tara-Schlucht geraftet und hatten da eben unsere Bikes dann auf diesen kleinen Packrafts irgendwie mit drauf. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Cool, auch. Das sind bestimmt geile Bilder.
Da gibt es jetzt bald mal Bilder und auch ein Video zum Sehen. Das taucht jetzt dann mal bald auf. Und ich war dann im Sommer noch in Nordmazedonien unterwegs. An der Grenze zwischen Nordmazedonien, Kosovo und Albanien. Und das war auch eine wirklich extrem spannende Reise, weil das ist dort noch sehr, sehr wild alles. Es gibt auf weiten Strecken fast keine Infrastruktur irgendwie. Also das ist nicht so erschlossen wie bei uns in den Alpen. Und auch diese Reise war richtig, richtig spannend. Und auch da darf man ja sich bald auf Bild und auch auf Videomaterial freuen.
Sehr cool. Ist das nicht in Mazedonien, nicht Mazedonien, sondern Albanien, was du gerade erzählt hast, ist das nicht der letzte Wildfluss Europas?
Ah ja, den gibt's in Albanien, genau. Aber auf dem waren wir nicht. Wir waren eben in Montenegro auf der Tara-Schlucht.
Da erinnere ich mich, da gab es ja letztens so einen coolen Film von Patagonia, glaube ich. Verwechsel ich das. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es fleißig folgen. Ich freue mich auf Bilder und Videos. Und wahrscheinlich, wenn man dir auf Instagram oder so folgt, dann bekommt man das ja alles mit, ne?
Genau, man bekommt das dort alles mit oder auch auf meiner Homepage. Da kriegt man immer so die aktuellen Veröffentlichungen für die Videos oder eben auch für meinen Vortrag, wo ich auch von meinen Reisen erzähle. Das findet man alles bei mir auf den einschlägigen Kanälen, die man halt heutzutage so bedient, von Instagram über YouTube, Facebook oder eben auf der Homepage, ja.
Sehr cool. Okay, vielen Dank für deine Zeit heute. Eine gute Stunde ist um und alles, alles Gute für deine ganzen Abenteuer auf dem Rad und ohne Rad.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich eingeladen wurde. War mir ein großes Vergnügen und auch eine Ehre, dass ich in deinem tollen Podcast-Format dabei sein durfte. Und ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs angenehme Gespräch. Und auch dir weiter viel Spaß auf dem Fahrrad. Du, es hört sich ja so an, als ob du da auch deine Abenteuer erleben würdest.
Du, ich versuch's, aber ich lebe mittlerweile in Deutschland. Das ist jetzt der Winter, es kommt mir ein bisschen sehr, sehr lang vor und wenig Rad. Also eine Rolle muss langsam her.
Ja, mein Winterausgleich ist hier Skitour gehen. Also ich genieße den Winter, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das glaube ich. Ich habe früher in Garmisch gelebt, wir hören auch gleich auf, aber jetzt bin ich in Hamburg und da ist halt ein bisschen Wintersport, ist ein bisschen schwer.
Oh ja, leider.
Also, vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Danke, ciao.
Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, du bist genauso beeindruckt und inspiriert von Gerhards unglaublicher Reise mit dem Mountainbike zum K2 wie ich. Es ist wirklich erstaunlich, was für Herausforderungen er auf der Natur gemeistert hat und welche inspirierenden Geschichten er zu erzählen hat. Wenn du mehr über Gerhards faszinierende Reise erfahren möchtest, schau unbedingt in sein Buch Unter die Räder gekommen mit dem Mountainbike zum K2. Du findest den Link dazu in den Shownotes des Podcasts. Es ist auf jeden Fall eine Lektüre für alle, die sich für Abenteuerreisen und die Herausforderungen des Mountainbikens begeistern. Und noch dazu kommt es mit ganz vielen Bildern, die dieses Abenteuer so unglaublich gut rüberbringen. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich bitten, unseren Podcast zu abonnieren, ihn mit deinen Freunden zu teilen und vielleicht sogar eine Bewertung zu hinterlassen. Deine Unterstützung ist unschätzbar wichtig, um weiterhin solche außergewöhnlichen Geschichten und inspirierenden Gäste wie Gerhard zu präsentieren. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder mit neuen, atemberaubenden Reiseerlebnissen auf dich warten. Bleib abenteuerlustig und entdecke die Welt auf deine eigene Art und Weise. Oh, und vergiss nicht, im Off the Path Daily Podcast vorbeizuschauen. Dort findest du weiterhin täglich eine neue Podcast-Folge über unsere Welt.